FM
auf 102,6
Megahertz.
Willkommen zu unserer zweiten Sendung hier bei Talks for Future. In dieser Sendung dreht es sich um Ernährung und wie Ernährung mit der Klimakrise zu tun hat. Hier im Studio sind heute
Helena
und Lena. Und ich würde direkt mal anfangen und dich mal fragen, Helena, eine Frage an dich. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Ich würde sagen, ich mag super gerne Aufläufe und alle möglichen Ofengerichte. Wenn ich ein Gericht nennen müsste, wäre das wahrscheinlich Lasagne. Und sonst, wenn wir über Nationalitäten reden oder Essen aus bestimmten Nationalitäten, dann auf jeden Fall Indisch. Und wie schaut es bei dir aus? Was ist so dein Lieblingsessen?
Ja, also ich denke, es wäre noch wichtig zu erwähnen, bei mir persönlich zu Hause, meine Mutter kommt aus Argentinien. Und deswegen gibt es, also für mich, wenn wir zum Beispiel in Argentinien sind, dann gibt es immer so eine Speise, die gibt es dann meistens auch nur in Argentinien, die heißt Empanadas. Und das sind so Teigtaschen. Und die sind meist mit Fleisch gefüllt, aber seit ich Vegetarierin bin, esse ich die auch vegetarisch. Die sind dann halt leider nicht ganz so lecker. Aber auf jeden Fall ist das immer mein Highlight, auch wenn wir gerade mal zu Hause die zu speziellen Tagen oder so machen, alle zusammen in der Küche stehen. Das ist immer, ich verbinde damit auch immer so Emotionales.
Da muss ich dir an einer Sache ganz, ganz deutlich widersprechen. Und zwar, vegetarische Empanadas schmecken sehr, sehr gut. Ich war letztes Jahr in Valencia im Urlaub. Und ja, da gab es eben auch Empanadas so als Tapas. Und da kann ich dir wirklich nicht zustimmen, dass vegetarische Empanadas nicht so gut schmecken. Allerdings habe ich die mit Fleisch auch noch nie probiert. Aber da weigere ich mich, dir zu glauben.
Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich kann mich halt erinnern, seit ich klein bin, habe ich immer die mit Fleisch gegessen und ich fand die immer super. Und jetzt, der Umstieg ist natürlich an sich kein Problem, sie schmeckt natürlich gut, aber wenn man es halt so im Vergleich sieht, freut man sich manchmal, also denkt man sich manchmal schon, das wäre auch cool, jetzt mal wieder so mit schönem Fleisch, aber ja, immer noch lecker genug.
Okay, ja, verstehe ich natürlich den Aspekt, gerade dieses Interesse dran. Ja, eigentlich, um nochmal zurückzukommen auf das eigentliche Thema. Wir beschäftigen uns heute mit Ernährung und der Klimakrise. Und die Frage ist, was hat Ernährung, das, was wir essen, überhaupt mit der Klimakrise zu tun? Überraschenderweise sind ungefähr 30% der globalen Emissionen auf unser Ernährungssystem zurückzuführen. Und davon knapp die Hälfte auf Tierhaltung. Ich glaube, das macht schon mal deutlich, warum wir jetzt hier bisher auch schon über vegetarisch so viel geredet haben. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema mit zu beachten bei der Klimakrise. Da kann jeder von uns eben selbst was dazu beitragen, dass sich die Klimakrise nicht noch viel mehr verschlimmert oder dass man einen positiven Beitrag leistet.
Ja, mir fallen da tatsächlich auch 4 Stichpunkte dazu ein, gerade zur Ernährung. Anbau, Transport, Saison und Frische. Und ich fand das eigentlich ganz krass, als ich mich dazu ein bisschen informiert habe, wie diese 4 Stichpunkte das alles beeinflussen. Also keine klimabewusste Ernährung kurbelt den Klimawandel an. Und der Klimawandel kurbelt unseren Nahrungsmittelmangel an. Und dieser Nahrungsmittelmangel kurbelt dann wieder keine bewusste Ernährung an. Und das ist so ein Kreislauf, den man am besten durch bewusstes Einkaufen verhindern kann.
Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Auf die Art habe ich es tatsächlich noch nie betrachtet, dass das ein Teufelskreislauf ist. Aber jetzt, wo du es gesagt hast, doch, du hast total recht. Du meintest jetzt gerade nicht bewusste Ernährung. Vielleicht sollten wir das mal nochmal spezifizieren. Was ist denn nicht bewusste Ernährung?
Ja, also ich denke, es hängt viel damit zusammen, dass man gerade, wenn man als Privatkonsument in den Supermarkt geht und sich umschaut, gibt es so ein paar Aspekte, wo man nochmal bewusster drauf schauen kann. Also gerade, ob sie regional sind, zum Beispiel Gemüse oder saisonal. oder ob es Bio ist und so weiter. Also solche Aspekte, also ich habe da auch ganz viel coole Sachen dazu gefunden. Also zum Beispiel gibt es so einen Saisonkalender, da kann man immer cool gucken, wann ist jetzt zum Beispiel, wann kann man jetzt am besten Spargel kaufen oder jetzt ist zum Beispiel Erdbeersaison, dass man jetzt Erdbeeren kauft und dass man dann einfach schaut, weil eben dieser Transport von anderen Ländern hierher ist natürlich auch, trägt natürlich zur CO2-Emission bei.
Ja, das stimmt. Was ich fast noch besser finde, als sich immer diesen Saisonkalender quasi vor Augen rufen zu müssen. Normalerweise, wenn man in den Supermarkt geht, sieht man es sogar an den Preisen. Also das, was gerade am billigsten ist, hat gerade Saison. Dementsprechend sind auch Erdbeeren über Weihnachten so teuer, weil die eben auch diesen langen Transportweg haben und die ungünstigen Anbaubedingungen. Und daran kann man sich eigentlich immer ganz gut orientieren. Oder natürlich, ich weiß nicht, wie du das machst, also ich kaufe selber viel auf dem Markt ein. Das ist jetzt natürlich auch bei mir so, weil ich bin Studentin, ich wohne allein, ich koche allein. Da bietet sich das natürlich dann an. Genau, dann mein Essen sehr frisch zu haben vom Markt.
Ja, also ich bin noch bei meiner Familie zu Hause und da ist es immer ganz unterschiedlich. Also meine Eltern achten auch immer persönlich oft drauf, aber natürlich auch nicht immer. Also manchmal ist es halt auch einfach so, da bietet es sich an, schnell in den Supermarkt zu fahren und das ist ja auch gar kein Problem. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass man sich das gerade jetzt bewusst macht und dass ich jetzt auch in so einer Phase bin, wo mir das bewusst geworden ist. Und dass ich dann auch meine Eltern immer darauf ansprechen kann, hey, schaut mal hier, könnte man jetzt vielleicht noch mal was ändern oder hier könnte man mal auf den Markt gehen und so weiter. Und da versuche ich dann auch immer so ein bisschen mit meinen Eltern andere Lösungen zu finden als zum Beispiel immer in den Supermarkt und gerade auch wegen zum Beispiel den Plastikverpackungen und so weiter.
Da hast du ganz recht. Auf das Thema Verpackungen würde ich ein bisschen später noch eingehen. Was wir jetzt am Anfang schon mal erwähnt hatten, was ich finde ich auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, neben regional und saisonal ist natürlich auch die Frage, was wir essen. Und zwar ganz konkret das Thema tierische Produkte und Fleisch. Bei dir klang vorher schon raus, du bist Vegetarierin, oder?
Ja.
Wie lange bist du schon Vegetarierin?
Jetzt wahrscheinlich seit knapp 3 Jahren.
Wow, doch. Ja, auch schon so lang.
Ja. Und du?
Ja, ich bin Veganerin. Auch schon seit 4 Jahren. Davor war ich circa 1,5 Jahre lang auch Vegetarierin. Ja, das ist jetzt doch schon eine Ecke.
Ja, also ich finde es aber eigentlich einen richtig coolen Umstieg. Also weil ich persönlich vermisse das Fleisch jetzt nicht. Unbedingt. Klar, manchmal denkt man sich so, wenn man jetzt zum Beispiel, meine ganze Familie isst noch Fleisch, also mein Vater isst zwar kein Fleisch, aber er isst Fisch. Und wenn die sich dann zum Beispiel immer was kochen und ich das dann rieche, dann ist das schon manchmal so, dass ich mir denke, oh, da würde ich jetzt am liebsten auch ein kleines Stück Fleisch klauen. Und ich hatte auch schon in meinen 3 Jahren so einen oder anderen Cheat Day, wo ich dann so tatsächlich mal so ein kleines Stück Fleisch gegessen habe. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und ich finde es auch für mich persönlich ist es meine Überzeugung, dass ich dann da nicht unbedingt Fleisch essen muss.
Ganz wichtig an der Stelle finde ich zu sagen, dass das ja auch überhaupt kein Problem ist, auch wenn man jetzt sagt, ich bin Vegetarierin, wenn ich einmal ein Stück Fleisch esse. Das hat ja überhaupt nicht, also das ist ja nur meine eigene Entscheidung. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich hier Prinzipien breche oder dass ich ein schlechter Mensch bin oder was auch immer. Da ist, finde ich, oft dann so dieser Vorwurf dabei, oh, ich habe jetzt doch ein Stück Fleisch gegessen, was ja vollkommener Blödsinn ist. Also das Wichtige ist eben, finde ich, schon für alle, dass sie bewusst konsumieren, vor allem tierische Produkte. Um jetzt noch mal ein paar Fakten zu nennen. Ein Kilo Rindfleisch produziert zum Beispiel zwischen 10 und 30 Kilogramm CO2-Äquivalente. Ein Kilogramm Tofu, da ist das nur 1 Kilogramm CO2-Äquivalent. Und bei Obst unter 500 Gramm, bei Gemüse, zum Beispiel Bohnen, sind wir nur bei 150 Gramm. Also da sehen wir ganz eindeutig, dass eben schon die Wahl, welches Lebensmittel wir heute zu uns nehmen, einen eindeutigen Einfluss auf die globale Erwärmung hat.
Ja, also ich habe auch beim Recherchieren auch noch herausgefunden, dass den höchsten Anteil jetzt gerade, wenn wir um den CO2-Ausstoß beim Thema Ernährung und Lebensmitteln reden, dass der höchste CO2-Ausstoß dadurch kommt, dass bei der Abholzung von Wäldern CO2 freigesetzt wird. Und das hängt eben insofern mit unserer Ernährung zusammen, dass gerade Wälder abgeholzt werden, um zum Beispiel Soja anzubauen. Und dieses Soja dient dann als Futter für die Nutztiere, also zum Beispiel Kühe und so weiter. Und das wird dann eben auch aber erst von diesen Ländern, wo diese Wälder abgeholzt werden, hierher transportiert zum Beispiel. Und das ist natürlich alles ein Prozess, wo sehr viel CO2 in unsere Umwelt gelangt.
Da kann ich jetzt auch noch mal Faktenwissen raushauen. Und zwar werden nur etwa 2% der weltweiten Sojaernte direkt für Lebensmittel eingesetzt, also direkt von Menschen gegessen. Also dieses Scheinargument immer, oh, die Veganer essen so viel Soja, für die wird der Regenwald abgeholzt, das stimmt halt so gar nicht. Also nur 2% der weltweiten Sojaernte wird direkt von Menschen verzehrt. Alles andere, wie du schon richtig gesagt hast, wird zum Großteil für Futtermittelproduktion und so weiter genutzt.
Ja, und hinzu kommt auch eben gerade, wenn wir dann noch bei dem Thema sind, Nutztiere, die dann eben dieses Soja zu sich nehmen und andere pflanzlichen Produkte quasi als Futter, die stoßen dann bei der Verdauung wieder Methan aus, was dann auch in unsere Umwelt gelangt. Also ich meine, das ist ja auch ein Treibhausgas. Und das ist alles, es hängt alles sehr stark miteinander zusammen.
Ja, hört sich krass an, sind irgendwie krasse Fakten, die auch so ein bisschen beängstigen können. Und genau deswegen würde ich an der Stelle kurz etwas mehr positive Stimmung reinbringen, weil mir ist immer ganz wichtig an der Stelle, Essen ist sowas Tolles. Und deswegen haben wir einen ganz tollen Song für euch, super motivierend, und zwar Pizza von der Antilopen Gang.
25 Jahre Free
FM. Wie wir vorhin schon angeschnitten haben, hast du ja schon gesagt, dass du vegan lebst. Und da wollte ich dich mal fragen, wie achtest du denn persönlich überhaupt auf deine Ernährung? Also vielleicht kannst du da mal ein bisschen Erfahrungen teilen.
Ja, also ein paar Erfahrungen haben sich in meinen 4 Jahren jetzt dann doch angesammelt. Ich koche auch seit bisschen über 4 Jahren selbst. Am Anfang habe ich noch daheim bei meinen Eltern gewohnt und habe eben mit 15 mal beschlossen, so einen veganen Monat auszuprobieren. Und davor hatte ich noch nicht mal selber Nudeln gekocht. Also es war bei mir wirklich ein sehr krasser Umstieg. Und da habe ich aber total meine Liebe zum Kochen entdeckt. Und das ist auch ein ganz essentieller Teil von meiner Ernährung heute. Ich koche super viel frisch. Wie vorhin schon erwähnt, ich kaufe mein Essen meistens auf dem Markt ein. Und genau, probiere ganz viele verschiedene Rezepte aus. Ich meine, im Internet, auf Social Media findet man 1000 super tolle Rezepte, super inspirierend. Ich liebe das auch einfach nur, da durchzugucken. Und genau, dann versuche ich eben, mich möglichst ausgewogen zu ernähren. Vorhin hatten wir Thema saisonal auch schon. Saisonal, regional ist mir ein wichtiges Anliegen. Da hilft mir, wie gesagt, auch der Markt einfach, weil ja, ich kaufe halt das Gemüse, was es gerade gibt. Und dann kommt die Abwechslung von allein. Wie es bei mir gesundheitlich ausschaut, ist vielleicht auch ein interessanter Punkt. Ich lasse einmal im Jahr Bluttests machen. Und meine letzten Werte sind jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr lang her. Und die waren auch wieder top. Also jedes Jahr aufs Neue. Ich mache das anscheinend gar nicht mal so schlecht. Das Einzige, was ich jetzt supplementiere, ist Vitamin B12, weil das eben in pflanzlichen Lebensmitteln quasi gar nicht vorkommt. Das liegt allerdings eher an unserer Landwirtschaft, weil Vitamin B12 wird von Mikroorganismen produziert. Und viele Leute sagen auch, das ist aber noch schlecht untersucht, dass, wenn man blöd gesagt dreckige Karotten isst, dass man dadurch schon seinen Vitamin B12-Spiegel decken könnte, weil da eben dann Mikroorganismen noch dran sind. So wie wir allerdings Landwirtschaften, muss man Vitamin B12 als vegan lebende Person quasi supplementieren. Ja, ansonsten supplementiere ich noch über den Winter Vitamin D, das Sonnenvitamin. Das hat jetzt relativ wenig damit zu tun, dass ich Veganerin bin, sondern 75% der Deutschen haben im Winter einen Vitamin D-Mangel. Und ich habe einfach in einem Winter vor 3 Jahren oder so mal gemerkt, dass ich sehr schlapp war, sehr müde. Vielleicht kennt ihr auch diese Winterblues. Genau, das lässt sich mit Vitamin D eben ganz gut regulieren. Und es ist auch gut gegen schwere Verläufe von Corona ganz aktuell. ja, sonst, wie gesagt, der Großteil, worauf ich darauf achte, ist ausgewogene Ernährung. Und ich esse viele Hülsenfrüchte, vielleicht als kleine Besonderheit, um auf meine Proteine zu kommen. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel geredet. Lena, wie schaut es denn mit deiner Ernährung aus?
Ja, also gerade um nochmal das Thema mit dem Kochen aufzugreifen. Bei mir zu Hause kocht meistens meine Mutter. Und das fand ich immer ganz toll und das finde ich, dafür bin ich ja auch sehr dankbar, dass sie dann auch immer Rücksicht auf mich nimmt und immer versucht, auch neue Dinge auszuprobieren, die gerade für mich als Vegetarierin gut sind, weil sie ja persönlich selber auch Fleisch isst und so wie meine Familie eigentlich auch. Aber gerade wegen mir ist auch der Fleischkonsum bei uns auch sehr runtergegangen. Das bedeutet, bei uns gibt es eigentlich auch fast nur noch vegetarisches Essen. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Und wegen dem Mangel an gewissen Dingen, also zum Beispiel war ich zum Beispiel beim Arzt und der meinte, dass es eben ganz wichtig ist, dass man auch Omega-3-Fettsäuren zu sich nimmt, was viel in Fisch und Fleisch enthalten ist. Und das nehme ich dann persönlich dann zu mir durch zum Beispiel Leinöl. Das ist eigentlich so mein Lieblingsöl mittlerweile, wenn man das so sagen kann. Also das tue ich zum Beispiel voll gerne in Obstsalat oder so, weil das hat eigentlich einen sehr, also keinen auffälligen Geschmack und dann, finde ich, geht das immer ganz gut einher.
Ja, da hast du voll recht. Omega-3 ist auch ein wichtiger Punkt, da achte ich auch drauf. Leinöl ist witzigerweise auch das Öl, was ich so am meisten benutze. Ich esse nicht sonderlich viel Fett, aber wenn dann eben natürlich vorkommt, das Fett wie zum Beispiel in Leinöl. Leinsamen haben natürlich auch Omega-3, in Walnüssen ist es drin, in Hanf und in Chiasamen. Wobei Chiasamen eben dann auch wieder von sehr weit herkommen, Südamerika ja meistens. Und da haben wir auch wieder sehr hohen CO2-Ausstoß für den Transport. Coole Sache, dass du angesprochen hast, dass der Fleischkonsum in deiner Familie runtergegangen ist. Bei mir war das sehr lange Zeit nicht so. Aber ich glaube, jetzt ungefähr seit einem Jahr bin ich total überrascht davon, dass meine Familie auch immer mehr vegetarisch oder teilweise sogar vegan ist. Also vielleicht hängt es damit zusammen, dass ja auch in Supermärkten der Konsum oder die Auswahl an vegetarischen, veganen Alternativen wahnsinnig gestiegen ist, was eine total coole Sache ist. Europaweit sind es 47% Umsatzsteigerung in den letzten 2 Jahren gewesen und in Deutschland sogar 97%. Also ein wahnsinniger Anstieg. Ja, und finde ich eine wahnsinnig coole Sache, weil es eben die Sache so viel einfacher macht. Gerade wenn man wenig Zeit hat zu kochen, ist es dann eben doch leichter, sich den Fertigburger zu machen. Und ob das jetzt ein Fleischburger ist oder zur Abwechslung mal ein Pflanzenburger, ist ja auch gut.
Ja, also ich muss persönlich auch sagen, mir zum Beispiel schmeckt Tofu mittlerweile. Am Anfang, als ich quasi umgestiegen bin, mochte ich Tofu gar nicht. Aber jetzt, da es auch so viele Gerichte gibt, wo man das gut kombinieren kann und dadurch, dass man eben jetzt in diesen 3 Jahren, wo ich jetzt schon vegetarisch lebe, so neue Dinge entdeckt habe, gerade auch zum Beispiel mit Tofu. Mein Vater und ich essen zum Beispiel extrem gerne Tofu und das finde ich immer eigentlich ganz eine schöne Alternative.
Wie bereitet ihr denn den Tofu zu?
Meistens mit Sojasauce und dann braten wir den ein bisschen an und tun noch Sesamsamen drauf.
Ah, sehr cool. Wenn man den Tofu marinieren will, ich weiß nicht, ob du das auch schon mal gemacht hast.
Bestimmt, aber ich kenne mich da nicht so gut aus.
Dann habe ich nämlich einen kleinen Tipp. Und zwar muss man Tofu, damit er die Marinade wirklich gut aufsaugt, soll man ihn ja immer auspressen. Aber wenn man ihn ganz normal auspresst, geht noch nicht so viel Wasser raus. Das heißt, man muss ihn zuerst einfrieren, dann wieder auftauen und dann kann man total viel Wasser rausdrücken. Und wenn man ihn dann erst in eine Marinade einlegt, dann kann er sich richtig toll mit der Marinade vollsaugen. Und dann kriegt man eben noch mehr verschiedene Geschmacksrichtungen hin und noch intensiveren Geschmack.
Cool, das kann ich ja dann direkt mal ausprobieren.
Ja, ich muss gestehen, ich bin, was das angeht, manchmal sehr faul. Ich habe das jetzt auch noch nicht so oft ausprobiert. Aber auf jeden Fall soll es sehr, sehr gut funktionieren. Und genau, meine begrenzte Erfahrung, damit kann ich dem nur zustimmen. Ist deine Ernährung nicht total eingeschränkt. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch von keinem einzigen Veganer gehört, der wirklich nach seiner Umstellung eine eingeschränktere Ernährung hatte. Immer alles, was man mitkriegt, ist, dadurch, dass man sich in einigen Lebensmitteln einschränkt, dadurch, dass man eben nicht mehr wie jede Woche montags, keine Ahnung, was sein Geschnetzeltes machen kann, muss man sich eben neue Sachen überlegen und dann, wie gesagt, man geht auf Social Media und ist total inspiriert, was für verschiedenartige Gerichte es gibt, welche Gemüsesorten man noch ausprobieren könnte oder keine Ahnung was, hast du überhaupt schon mal von Tempeh gehört? Das haben wahrscheinlich die meisten, die keine Vegan-Erfahrung haben, noch nicht mal gehört. Dementsprechend, ja, das ist für mich so der allerwichtigste Punkt bei der Ernährung. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, also ich muss tatsächlich auch sagen, Spaß. Also ich meine, Essen macht doch, wenn es richtig lecker ist, Spaß. Und da ist es ja auch voll egal, ob da jetzt Fleisch mit dabei ist oder tierische Produkte oder eben genau das. Aber Hauptsache, man kann das Essen auch auf eine gewisse Art genießen. Oder genau darum geht es ja auch. Und ja, ich finde es auch cool, dass es jetzt mittlerweile so viele Möglichkeiten gibt, auch Rezepte zu finden online oder auch, man kann sich gerne auch so, es gibt mega coole Kochbücher. Also sowas finde ich zum Beispiel auch mega spannend.
Eignen sich auch super als Geschenke. Also ich habe von meiner Schwester vor 2 Jahren auch ein Kochbuch bekommen mit ganz ungewöhnlichen Rezepten eben. Dann, ja, macht man eben nicht immer das Gleiche, was man sonst immer macht, sondern kann einfach wieder was Neues ausprobieren. Und das macht so unglaublich Spaß. Also ich weiß nicht, Essen, Ernährung, Kochen ist halt einfach schon ein großes Hobby von mir geworden.
Ja, das ist schön, weil ich meine, dann hat man auch mehr Freude, wenn man quasi in der Küche steht und sagen kann, okay, ich mache das jetzt für mich selber und nicht unbedingt, weil ich gehört habe, dass es schlecht ist und so weiter, sondern weil es mir Spaß macht und weil es gut schmeckt.
Finde ich ein toller Gegensatz zu dieser Egal-Einstellung, wo man schon manchmal das Gefühl hat, dass unsere Gesellschaft die besitzt oder bis vor einiger Zeit besaß. Ich habe gerade das Gefühl, es ist ziemlich was im Wandel. Aber zu dieser Einstellung haben wir auch wieder ein ganz tolles Lied für euch. Und zwar Lass liegen von Alligator. Viel Spaß dabei.
Free FM auf 102,6 For you to fly.
Lass liegen. Schmeiß hin, schmeiß deinen Zigarettenstummel hin, während du eigentlich neben dem Aschenbecher stehst. Finde ich eine super, super schlimme Sache. Ich meine, die 2 Schritte, die bringen dich wirklich nicht um. Und ja, das bringt mich echt zur Weißglut. Aber man kann ja irgendwie dann doch nicht hingehen und sagen, hey, so geht das nicht, weil, also man sollte es öfter tun, glaube ich, aber irgendwie macht man es dann doch nie. Was ist denn so deine Sache, die dich so am meisten aufregt an dieser Egaleinstellung?
Ja, also ich kann mich an so einen Vorfall erinnern, der mich tatsächlich da am meisten schockiert hat, als ich mit Freunden unterwegs war und sie so zu mir meinten, ja, bist du eigentlich umweltbewusst? Dann meinte ich so, ja, klar, die Umwelt ist mir wichtig. Und meinte ich, ach so, okay, dann schmeißen wir mal den Müll lieber nicht vor deinen Augen ins Gebüsch. Und das zum Beispiel, sowas, das tut mir wirklich im Herzen weh, weil so eine Einstellung kann ich einfach nicht verstehen, weil ich finde, es ist immer ganz wichtig, dass man bewusst mit dem Müll umgeht und gerade auch mit Verpackungen und so weiter. Und ja, das Krasse ist, dass eben genau so eine Einstellung auch mit unserer Ernährung zu tun hat. Laut einer Studie vom WWF nimmt ein Mensch pro Woche 5 Gramm Mikroplastik auf. Das ist ungefähr ein Gewicht von einer Kreditkarte. Und wenn man sich da jetzt fragt, wie kommt denn überhaupt Mikroplastik in unser Essen? Zum einen, das ist auch ein sehr erschreckender Fakt meiner Meinung nach, kein Gewässer der Welt ist mehr plastikfrei. Das bedeutet zum Beispiel, dass Fische kleine Mikroplastikteilchen essen und die Fische werden dann wieder von uns gegessen, zum Beispiel. Aber auch, dass es eben in unserem Kreislauf ist Mikroplastik schon mit eingearbeitet. Also zum Beispiel in Produkten wie zum Beispiel Shampoo oder so ist teilweise Mikroplastik enthalten. Und das geht dann in unser Abwasser, das geht in die Klärwerke. Dort, wenn das Wasser verdunstet, dann steigt das auf. Wenn es zu Niederschlag kommt, dann regnet dieses Wasser, was auch teilweise mit diesem Mikroplastik
versetzt ist,
genau, regnet dann auf zum Beispiel unsere Felder nieder. Und das landet dann natürlich auch wieder auf unseren Tellern.
Ja, wenn du es so sagst, wow, Plastikwelt, ha? Schlimmer Fakt. Was mir gerade spontan zu dem Thema einfällt und auch ein Aufruf an euch alle, ihr habt bestimmt schon mal diese Bioplastikbeutel im Supermarkt gesehen, die mittlerweile ja von allen Discountern und so weiter verkauft werden. Die darf man in den meisten Kommunen nicht in den Biomüll schmeißen. Die sind zwar kompostierbar, aber nicht über den Biomüll zu entsorgen. Und zwar liegt das daran, dass die bei, ich glaube, es waren 60 Grad 12 Wochen brauchen, um sich zu zersetzen. Aber in unserer Biomüllanlage sind sie eben nur 4 Wochen lang. Dementsprechend zersetzen sie sich nicht ganz und landen als Mikroplastik auf unseren Feldern. Und genau, immer wenn wir diese Bioplastikbeutel in den Biomüll schmeißen, ja, fügen wir quasi direkt unseren Plastik auf unsere Teller hinzu.
Ja, das finde ich sehr erschreckend, wenn du mir das so erzählst, weil ich das immer als coole Alternative gesehen habe. Aber also gerade bei uns, wir haben einen eigenen Kompost. Das heißt, wir haben keinen Biomüll, der da quasi abgeholt wird, sondern bei uns landet das alles auf dem Kompost. Und da kann man natürlich auch noch immer bewusster schauen, was man da hinschmeißt. Also teilweise ist es auch ein bisschen blöd, wenn man zum Beispiel Essensreste hat oder so, die auf den Kompost zu schmeißen ist. Also es riecht nicht gut und dadurch, dass unser Kompost eben in unserem Garten steht, ist es dann halt manchmal schwierig. Und da muss man halt schauen, also wir schmeißen zum Beispiel Essensreste eher in den normalen Müll, also in den Restmüll, weil das irgendwie so geregelt ist, dass man das eigentlich nicht unbedingt in den Kompost schmeißen sollte. Auch gerade, dass zum Beispiel Tiere das essen oder so, Füchse zum Beispiel, gerade so Apfelschale oder so, das kann dann natürlich eher auf den Biomüll, aber solche Plastiktüten dann eben auch. Und das finde ich eigentlich sehr schade, dass das dann keine so coole Alternative ist, wie ich vielleicht dachte.
Ja, ich finde es auch sehr schade. Also ich meine, biokompostierbare Müllbeutel sind natürlich, glaube ich, schon immer noch besser als herkömmliches fossiles Plastik. Aber eben keine Superlösung. Also der einzige Weg, der Weg, den wir gehen sollten, der ist definitiv Plastik reduzieren, Verpackungen reduzieren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es schon auch erschreckend, wenn du in den Supermarkt gehst und es ist überall Plastik um dich herum. Also gerade mal in der Gemüseabteilung gibt es ein paar Sachen, die sind unverpackt, ja. Aber überall anders, jedes einzelne Produkt ist in Plastik verpackt. Und ist das eigentlich normal? Sollte das so sein? Die Frage, glaube ich, sollten wir uns öfter im Alltag stellen und auch, gibt es nicht Alternativen, wie wir leben können?
Ja, und ich finde, das ist eben auch so schlimm, weil man dieses Bewusstsein hat, dass Plastik schlecht ist, aber gleichzeitig wird auch irgendwie nichts dagegen unternommen. Also es wird auch schon Mikroplastik in unserer Luft festgestellt. Durch zum Beispiel das Abreiben von Autoreifen auf der Straße und so weiter. Und das gelangt dann in unsere Umwelt, in unsere Luft. Und trotzdem gibt es da keine Grenzwerte, die festgelegt werden vom zum Beispiel dem Staat oder so. Es gibt keine Richtlinien, die besagen, man sollte zum Beispiel Supermärkte sollten so und so darauf achten oder nicht. Und das hängt auch damit zusammen, dass man Mikroplastik eben schwer messen kann. Dadurch, dass es eben, ja, dass man die Auswirkungen von Mikroplastik auch nicht zu 100% erforscht hat. Aber es wäre natürlich ein Anfang, dass jeder da vielleicht auch mal selber sich überlegt, wie kann ich denn in meinem Alltag auf Plastik verzichten? Und gerade eben auch, wenn man beim Thema Ernährung ist, wenn man im Supermarkt ist, man muss nicht jeden Apfel in einer Plastiktüte verpacken. Man kann zum Beispiel auch eigene Beute von zu Hause mitnehmen. Und das wird ja mittlerweile auch in Supermärkten super toleriert. Also man hat ja teilweise auch wirklich die Möglichkeiten. Und das wäre dann vielleicht schon mal der erste Anfang, dass man selber da vielleicht ein bisschen bewusster rangeht.
Das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt und finde ich eine ganz tolle Sache heutzutage, dass man wirklich sieht, es bewegt sich was. Was du gesagt hast, in Supermärkten hängt bei diesen kleinen Plastiktüten, die früher immer jeder genommen hat, hängt mittlerweile immer das Schild, oder oft schon habe ich da das Schild gesehen, dass man doch bitte eigene Beutel benutzen soll oder sich genau überlegen soll, ob man jetzt das Obst und Gemüse da in die Plastikbeutel einpacken soll. Ja, während Corona, während der Pandemie ist jetzt ein Problem schlimmer geworden, habe ich das Gefühl, und zwar To-Go-Plastik, gerade Kaffeebecher. Ein schöner Fakt für euch, 89 To-Go-Becher pro Sekunde werden alleine in Deutschland pro Sekunde in den Müll geworfen. Und das entspricht 40 bis 100.000 Tonnen Müll pro Jahr. Was finde ich eine ganze Menge ist. 40.000 sind es übrigens, wenn wir nur die Kaffeebecher nehmen. 100.000 Tonnen sind es, wenn wir auch andere Getränke mit beachten. Und ja, also ich finde es eine erschreckende Zahl. Wäre gut, wenn man da ein bisschen was dagegen tun könnte. Eine tolle Alternative, ich weiß nicht, ob du das schon kennst, sind Pfandbecher zum Beispiel. Recap oder auch selbst mitgebrachte Becher. Recap ist ein System, bei dem man zum Beispiel am Ulmer Bahnhof einsteigt und sich da noch einen Kaffee kauft. Und den Kaffeebecher, wenn es ein Recap-Becher ist, kann man an dem Bahnhof, wo man wieder aussteigt, in vielen, vielen Jahren auch wieder abgeben und kriegt seinen Pfand von 1 Euro zurück. Und ich finde, unsere Gesellschaft müsste sich mehr in so eine Richtung entwickeln, dass immer mehr Mehrweg benutzt werden kann, immer mehr Pfandsystem.
Das einzige Problem dabei ist einfach, dass es gegen die Hygienemaßnahmen manchmal verstößt oder gegen Hygienekonzepte. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist das extrem schwierig, weil man, wenn man den Becher über den Tresen gibt, man weiß ja nie, ob die Hände davor desinfiziert wurden und dann wird das eben weitergegeben an den Verkäufer und der gibt dann auch wieder seine eigenen Becher weiter mit seinen Händen an die weiteren Kunden. Deswegen ist das immer ein sehr schwieriges Thema, zumindest gerade. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall die bessere Alternative und die auch schönere Alternative. Ich finde es immer ganz cool, wenn mir das dann abgeführt wird. Ich freue mich immer tierisch, wenn die das dann erlauben und das ist einfach ein schönes Gefühl, wenn man dann nicht wieder einen Plastikbecher in den Müll schmeißen muss.
Ja, sehr erschreckende Fakten, gerade mit dem Müll. Um das Thema abzuschließen, vielleicht nochmal ein schockierender Fakt für euch am Ende. In Deutschland produziert jede Person im Durchschnitt 38 Kilogramm Plastikmüll pro Kopf im Jahr. Ja, erstmal schwer zu verdauen. Es gibt aber natürlich noch andere Themen im Bereich, wie sollten wir uns ernähren, wie sind unsere Lebensmittel erhältlich. Lena, du hast gerade erzählt, du hast einen interessanten Fakt zu Regionalität.
Ja, gerade, also jetzt nochmal, um ganz kurz nochmal auf das Thema Plastik zurückzugehen, es ist ja auch eine schöne Alternative, wenn man zum Beispiel auf den Markt geht. Denn da ist das meiste ja nicht verpackt und da kann man das sich dann kann man selber seine Tüten mitnehmen und so weiter. Und gerade darauf bezogen, also das, was man auf dem Markt kauft, ist ja meistens regional. Und nicht nur unterstützt das die Bauern und dadurch sind Transportwege kürzer und freundlicher, umweltfreundlicher, sondern es spart auch tatsächlich Wasser, wenn man regional kauft. Also zum Beispiel eine Tomate ist eine sehr wasserbedürftige Pflanze. Und wenn sie in Almeria, das ist eine Stadt in Spanien, angebaut wird, braucht sie im Schnitt schätzungsweise rund 20 Liter Wasser. Und das pro Kilogramm Frucht. Das bedeutet also 20 Liter Wasser, was zusätzlich zur Pflanze hinzugegeben wird, damit diese im Supermarkt so gekauft werden kann, wie man sie dort kaufen kann. Wenn man sie in Deutschland dagegen anbaut, braucht man nur 3 Liter zusätzlich an Wasser. Und das ist ein großer Unterschied. Und eben auch gerade, weil dieses Wasser ja sehr wertvoll ist. Und man kann tatsächlich auch, wenn man dann bewusst sagt, okay, ich kaufe dann regional und saisonal, wann es eben Tomaten hier in Deutschland gibt und so weiter, dass man da dann auch Wasser spart und dadurch auch viel umweltfreundlicher einkaufen gehen kann.
Ja, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Wasser wird in den nächsten Jahren eine sehr begrenzte Ressource werden. Hoffentlich können wir dieses Problem dann doch noch umgehen, aber gerade durch unsere Art der Landwirtschaft, durch unsere Abwassersysteme und durch den Klimawandel, wird Wasser leider eine begrenzte Ressource, was es ja nicht sein sollte. Wasser ist ja auch ein Grundrecht für jeden Menschen. Zu der Regionalität kommt auch noch die Frage der Saisonalität, wie du schon richtig gesagt hast. Und Saisonalität, gerade wenn man in Freiland anbauen kann, spart auch sehr viel Energie. Ein beheiztes Gewächshaus braucht zum Beispiel 30 Mal so viel Energie, wie wenn das gleiche Gemüse im Freiland angebaut wird. Wichtig finde ich auch noch an der Stelle zu sagen, man denkt immer, Äpfel aus Deutschland zum Beispiel sind immer besser. Das Problem ist, dass ab ungefähr April allerdings die Lagerung und die Kühl- und Frischhaltung von Äpfeln hier in Deutschland so viel Energie frisst, dass es fast schon umweltfreundlicher ist, in einigen Fällen Äpfel aus Neuseeland zu kaufen.
Ja, das ist auf jeden Fall krass, dass man da tatsächlich auch so denke ich nämlich gar nicht. Also ich meine, wenn ich einen Apfel im Supermarkt sehe, der aus Deutschland kommt, dann denke ich mir, das ist natürlich die bessere Alternative. Also da gibt es viele Faktoren, die damit einspielen. Und gerade auch nochmal, um ganz kurz auf das Thema mit dem Wasser zurückzukommen. Wenn man sich das überlegt und wenn man jetzt gerade den Wasserverbrauch immer weiter ankurbelt, dann löst das ja natürlich auch aus, dass zum Beispiel Dürren entstehen in solchen Ländern. Und das löst dann wieder aus, dass der Klimawandel angekurbelt wird. Und dadurch können wir auch nicht klimafreundliche Nahrung zu uns nehmen. Also das ist alles, wie ich ganz am Anfang schon erwähnt habe, so ein Kreislauf, der sich immer weiter dreht quasi, wenn wir nicht irgendwann mal wenn wir uns nicht auch mal bewusst dafür entscheiden, was wir einkaufen und wo.
Ja, wenn wir nicht endlich mal anfangen, unsere Gesellschaft zu hinterfragen und unseren Lebensstil zu ändern.
Über ein wichtiges Thema haben wir noch gar nicht geredet, und zwar Lebensmittelverschwendung. Experten schätzen, dass in Deutschland jedes Jahr rund 20 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden.
Ja, und ich habe den Fakt gefunden, dass das 75 Kilogramm Essbares sind, die jeder Deutsche im Durchschnitt pro Jahr wegschmeißt.
Und rund 2% der Waren von einem Supermarkt landen im Müll. Und darauf möchte ich jetzt ganz kurz eingehen, warum das so ist, warum also es kommt oft auch die Frage auf, warum genau diese 2% denn nicht zum Beispiel gespendet werden oder frei zur Verfügung gestellt werden oder warum genau das weggeschmissen werden muss. Und da ist ein ganz wichtiges Thema, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Das kennt ihr alle, wenn ihr auf ein verpacktes Lebensmittel schaut, steht meistens drauf, mindestens haltbar bis. Und das ist eben insofern ein wichtiges Thema, weil man sich bewusst machen sollte, dass dieses Mindesthaltbarkeitsdatum nicht allzu sehr was darüber aussagt, ob nach diesem Ablauf des Datums das Lebensmittel auch wirklich abgelaufen ist. Und das ist natürlich so, dass der Hersteller schreibt das drauf auf die Verpackungen, um sich selber abzusichern. Das ist meistens aber genau deshalb, weil es eben eine Absicherung ist, auch nicht immer allzu genau. Sie wollen halt einfach sicher gehen, dass wenn wir dann das essen, dass es nicht verdorben ist und dass wir uns dann halt quasi nach einem Datum orientieren können. Aber das sagt nichts darüber aus, ob das Lebensmittel tatsächlich schlecht geworden ist. Und das ist dann nochmal meine Bitte an jeden, checkt das mal. Also
ja, nehmt dieses Datum wörtlich. Es ist mindestens haltbar bis. Wichtig ist aber noch die Unterscheidung zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum und Verfallsdatum. Denn Verfallsdatum bedeutet wirklich nach diesem Datum nicht mehr benutzen. Verfallsdaten sind auf nicht so vielen Lebensmitteln vorhanden, kommen zum Beispiel auf Arzneimitteln, glaube ich, relativ oft vor. Und da bitte, bitte, bitte dieses Datum schon beachten. Genau, weil da gibt es eben einen Unterschied zwischen den zwei Deklarationen.
Genau, und auch für Supermärkte bedeutet das Verfallsdatum nochmal was ganz anderes. Also das steht zum Beispiel auf Fleisch oft drauf, auf Hackfleisch zum Beispiel, weil das eben, selbst wenn es luftdicht verpackt ist, Keime nach einer gewissen Zeit, entstehen können. Aber das Ding mit dem Verfallsdatum ist, dass man es danach nicht weiter verkaufen kann. Das Ablauf, nach dem Ablauf von einem Mindesthaltbarkeitsdatum, können die Supermärkte das noch verkaufen, an ihre Kunden oder zum Beispiel verschenken oder spenden. Dabei ist das Problem aber, dass der Supermarkt dann dafür haftet, falls das Lebensmittel tatsächlich dann doch schlecht ist. Das bedeutet im Zusammenhang dann quasi, dass Lebensmittel zu spenden in Deutschland teurer ist, als sie wegzuschmeißen. Und das hängt damit zusammen, dass man eben quasi dann als Supermarktbetreiber dafür haften würde, falls die Lebensmittel schlecht sind. Und dadurch muss auch durch mit Zeit- und Energieaufwand immer wieder geprüft werden, ob die Lebensmittel tatsächlich schlecht sind nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Und um das zu umgehen, um diesen Energie- und Zeitaufwand quasi einzusparen, schmeißen die Supermärkte ihr Essen lieber weg.
Ja, das ist ein großes Problem in Deutschland. Da finde ich, könnten wir uns an unseren direkten Nachbarn ein gutes Beispiel nehmen. Und zwar Frankreich hat schon 2015 ein Gesetz zur Lebensmittelverschwendung erlassen. Und zwar dürfen Supermärkte in Frankreich Nahrungsmittel nicht mehr in Containern entsorgen. Sie müssen sie wohltätigen Organisationen spenden, als Tierfutter verkaufen, für Dünger oder die Energiegewinnung zur Verfügung stellen. Damit ist Frankreich das erste Land weltweit gewesen, das die Lebensmittelverschwendung offiziell unter Strafe gestellt hat. Pro Vergehen droht sogar eine Geldstrafe von 3.750 Euro. Und das finde ich sehr, sehr fortschrittlich gegenüber den deutschen strengen Regeln.
Ja, auf jeden Fall. Nur leider reicht das nicht. Laut dem WWF sind 61% der Lebensmittelabfälle entstehen im Gewerbe. Das heißt, nicht nur Supermärkte, sondern auch zum Beispiel Firmen, Kantinen und so weiter oder in der Gastronomie und so weiter. Und die restlichen 39% entsteht von Privatkonsumenten, also von uns selber. Und das ist natürlich, finde ich, 39% von der ganzen Lebensmittelverschwendung hier in Deutschland entsteht von uns. Und da fragt man sich schon, warum kauft man was im Supermarkt, um es dann wegzuschmeißen? Ich meine, man hat ja schon das Geld dafür ausgegeben. Und da ist eben ganz wichtig, dass man da sich vielleicht auch nochmal, wie gesagt, bewusst macht, was man kauft, dass man vielleicht auch gezielt einkauft für die Woche und so weiter und sich überlegt, das brauche ich und das brauche ich nicht.
Und im Zweifelsfall dann die übrig gebliebenen Lebensmittel an Nachbarn gibt oder einfach mal nachfragt, ob es jemand anders brauchen kann. Oder sie in Verteiler bringt. Ich weiß nicht, ob dir Foodsharing was sagt. Foodsharing ist eine tolle Organisation. Ich bin selber Mitglied davon. Da kann sich jeder anmelden. Einfach mal googeln. Das ist eine Organisation gegen Lebensmittelverschwendung, wo es darum geht, sowohl von Betrieben als auch von Privatbürger und Bürgerinnen dazu anzuhalten, gegen die Lebensmittelverschwendung einzutreten und Lebensmittel eher in sogenannte Verteiler zu bringen. Also Orte, Kühlschränke, Schränke an öffentlichen Plätzen, wo sich einfach jeder rausnehmen kann, was er braucht, um diese Massen an Lebensmittelverschwendung einfach geringer zu halten.
Ja, das ist mega cool. Davon habe ich tatsächlich noch nie was gehört. Aber da habe ich auch gleich eine Frage an dich, wenn du dich gerade damit auseinandersetzt, dass du versuchst, Lebensmittel nicht zu verschwenden. Warst du schon mal Containern?
Nein. Warst du schon mal Containern?
Nein. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir an der Stelle noch mal kurz erklären, was das ist.
Containern ist, wenn man aus fremden Mülltonnen den Müll klaut. Die Probleme dabei sind vielfältig. Und zwar gilt es in Deutschland als Diebstahl, Lebensmittel aus den Mülltonnen nehme. Wenn der Warenwert über 50 Euro liegt, geht das direkt an die Staatsanwaltschaft. Wenn ich zum Containern auch noch einen Zaun überqueren muss oder ein Grundstück betreten, ist das Hausfriedensbruch. Und wenn ich eventuell sogar Schlösser aufknacken muss, dann reden wir hier sogar von Sachbeschädigung, was alles sehr hoch geahndet wird.
Ja, und dadurch, dass Supermärkte, also da, wo Container stehen, ist meistens auch eben Privatgrundstück von den Supermärkten. Und dann ist es eben, wenn die Filiale dich anklagt, dann hat das, wie du eben schon gesagt hast, strafrechtliche Folgen. Und das ist eben auch die große Debatte dann um das Containern, weil an sich ist die Idee, dass man Lebensmittel, die eh nicht benutzt werden, dass man sie quasi nutzt, ja nicht schlecht, nur ist der Weg oder der Ansatz gerade noch nicht möglich, einfach dadurch, dass es nicht erlaubt ist.
Ja, also ich sehe die Sache auch sehr, sehr kritisch. Ich finde, wir brauchen unbedingt eine Reform des Gesetzes an der Stelle, dass Supermärkte einfach nicht so einfach gute Lebensmittel wegschmeißen können. Dass wir hier mehr mit Reduzierungen im Laden arbeiten oder viel mehr an Tafeln gespendet werden kann und muss an Lebensmitteln, die noch gut sind.
Ja, ich meine, es sagt ja auch viel aus, dass manche Leute, es hängt natürlich immer von den Beweggründen ab, aber dass manche Leute Lebensmittel klauen aus dem Grund, dass sie nicht weggeschmissen werden. Und das sagt, finde ich, viel aus über unseren Konsum und über unser Bewusstsein von unserem Konsum.
Ja, ich glaube, an der Stelle wird sehr deutlich, wir haben alle mit unserer Ernährung eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Planeten, gegenüber uns selbst. Aber wir sollten es auch nicht übertreiben. Und deswegen gibt es zum Abschluss für euch jetzt noch ein bisschen peppigeres Lied. Und zwar "Gebt uns ruhig die Schuld" von den Fantastischen Vier. Damit sind wir auch jetzt schon am Ende unserer Sendung. Vielen Dank dir, Lena, für das spannende Gespräch.
Ja, danke dir, Helena. Ich fand es auch sehr spannend.
Ja, dann vielleicht noch, hast du eine Abschlussmessage an unsere Zuhörer?
Ja, auf jeden Fall. Bleibt bewusst und macht euch auch nochmal die Themen bewusst, die wir heute angesprochen haben. Und geht bewusst durch den Alltag und versucht auf euch und auch auf die Umwelt zu achten.
Und mir ganz, ganz wichtig, habt trotzdem Spaß dabei.
Free FM auf 102,6. For you to fly.